Liebe Geschwister, es ist eigenartig, in dem Liedheft, das auch auf unseren Plätzen liegt, wir wollen es immer erzählen, die schönsten Advents- und Weihnachtslieder, heißt ja dann gleich die Nummer 2, Advent. Advent heißt Stilles sein und schauen nach dem hellen Schein. Und dabei sind die meisten unserer Advents- und Weihnachtslieder gestimmt auf den Ton, jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erde. Singet frisch und wohlgemut. Aber daneben ist immer der Ruf auch zur Stille, Lied Nummer 49, in dem vor Ihnen liegenden Heft von Graf Lehndorff, der viel Schweres erlebt hat in Ostpreußen vor und während der russischen Besetzung. Komm in unsere laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte. Komm in unsere laute Stadt. Dazu sind wir doch auch zusammengekommen, dieser Adventsfreizeit, dass wir zur Stille kommen. Ist eigenartig. In unserer Kirche wurde dieses Jahr 2010 ausgerufen als ein Jahr der Stille. In Korntal hieß es, wir wollen aus Anlass des Jahres der Stille eine besondere Veranstaltungsreihe machen. Das war nicht gerade das Richtige, sondern man hätte ein paar Veranstaltungen ausfallen lassen sollen, damit wir zur Stille kommen. Aber es ist immer schwierig mit der Stille, obwohl, Sie merken, dass mir immer die Gesangbuchlieder, die Lieder der Christenheit wichtig sind, in unseren Liedern, das eine ganz große Rolle spielt, eigentlich was Augustin schon aufgenommen hat. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Herr, in dir. Terstegen, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Paul Gerhardt. Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Im Adventslied. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Neujahrslied, Eleonore Fürstin von Reuß, das Jahr geht still zu Ende, so sei auch still mein Herz. Geistlichen Volkslied, in dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Also Sie merken, in der Frömmigkeit der Christenheit ist diese Sehnsucht ganz stark da. Möchte zur Ruhe kommen in Gott. Ist noch einmal etwas anderes, als wenn wir den Schlüssel verlegt haben und suchen verzweifelt und werden immer aufgeregter und dann sagen wir uns, ich möchte dreimal tief durchatmen und einmal ganz still werden und überlegen, wo ich ihn zum letzten Mal hingelegt habe. Da versuchen wir, in uns selbst stille zu werden. Aber das, was im Psalm 62, der uns heute Morgen beschäftigen soll, steht, ist nochmal etwas anderes. Ich bitte Sie, aufzuschlagen, Psalm 62. Meine Seele ist stille zu Gott der mir hilft. Psalm 62. Es hat sich so ergeben, dass wir in diesen Tagen unabgesprochen immer wieder drauf kommen. Heute Abend wird unser Bruder Karl Schäfer sprechen über Sei stille, meine Seele zu Gott. Jetzt hoffentlich gibt es nicht Überschneidungen und dass wir das Gegenteil voneinander sagen, was ich eigentlich nicht fürchte, sondern dass aus zweier Zeugen Mund die Wahrheit bezeugt wird. Und Sie legen uns auch nochmal Psalm 37 aus, Bruder Wörz. Also, Stille zu Gott. Und mach es endlich stille, gänzlich stille in Freudenschmerz. Jetzt haben wir vielleicht mit Vers 2 angefangen, im Psalm 62. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und haben hinweggelesen über das, was vorangeht. Vers 1, ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun, das war ein Vorsänger im Tempel. Wir gehen vielleicht zu schnell über diese Notiz hinweg, als wäre sie so eine Regieanweisung. Die Bibel spricht ganz klar davon, da er vom Geist Gottes erfüllt war und Gottes Geist durch ihn redete, durch den David. Die erste Christenheit, lesen Sie einmal die Reden des Petrus, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4. Da er nun ein Prophet war, sprach David von der Auferstehung unseres Herrn. Der Apostel Paulus zitiert den David, wenn er die Gnade Gottes groß machen will. Wohl dem, dem die Sünden vergeben sind, in des Geist kein Falsch ist. Man hat David in der ersten Christenheit schon angesehen als einer, der das Heil vorgekerbt hat. Wie wenn ein Chorleiter mit der Stimmgabel sich den Ton geben lässt und dann, und der Chor nimmt das auf. Das, was anklingt, ist bei den Psalmen David schon gegeben. Römer 4, 15. Wie auch David bezeugt, dass die Heiden Gott loben sollen. Man hat bei David schon erkannt, dass das Heil Gottes geplant ist, vorgeplant. Wie hat unser Herr Jesus mit den Psalmen des David gelebt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und wenn wir jetzt den Psalm 62 lesen, wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand, ist wie wenn schon das Leiden des Herrn Jesus vor gesehen wäre bei David, vorerkannt. Wir sollten nicht zu schnell drüber weglesen über diese Anmerkung, ein Psalm Davids, sondern es wie ein Ausrufezeichen. Jetzt wird es ganz wichtig, was der David erlebt hat, dass seine Seele still geworden ist bei Gott. Denn wenn wir den Psalm lesen, merken wir, ihm war nachgestellt worden, als wäre eine hangende Wand, aber jetzt ist seine Seele still geworden zu Gott. Stille werden zu Gott ist etwas anderes, als wenn wir uns selbst vornehmen, Ruhe behalten. Es gibt biblische Geschichten. Etwa bei Elia, wie er aus Empörung gegen Gott, ich habe für dich mich eingesetzt. Ich habe für dich geeifert. Aber ich bin allein übrig geblieben. Herr, nimm meine Seele von mir, es lohnt sich nicht. Und dann begegnet ihm Gott mit neuen Aufträgen. aber nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen. Meine Seele ist stille zu Gott. Oder denken Sie an den Samuel, der als kleiner Bursche, als kleiner Helfer, als Tempeldiener in der Stiftshütte dient. Und das Wort Gottes war selten geworden. Gott hat nicht mehr geredet. Klammer auf. In meiner lieben Kirche, der ich in 5 Jahrzehnten gedient habe, in unserer gesegneten württembergischen Kirche, denke ich oft, das Wort Gottes ist sehr selten geworden. Es ist manche Religiosität da, manche Feierlichkeit, aber das. Gott redet, heilig, mich anspricht, selten geworden, Klammer zu. Und dann ist da der kleine Samuel, der mitten im nächtlichen Schweigen in der Stiftshütte betet, rede Herr, dein Knecht hört. Da war einer stille geworden zu Gott. Von David, um nochmal zu David zu kommen, der großen Angst bin ich von Gott verlassen. Heißt es, da kommt sein Freund Jonathan zu ihm in die Wüste bei Horesha, dort bei den Felsklippen. Der Kronprinz wagt sich zu seinem verstoßenen, verachteten Freund David und stärkte seine Seele in Gott. Der hätte ja auch sagen können, der Jonathan, ach David, sogar ich halte mich zu dir, komm, es kann so schlimm ist nicht, reiß dich zusammen. Nein, er stärkte seine Seele in Gott. Du, Gott ist auch noch da. Und wenn dich alle vergessen, alle gegen dich sind, dein Gott, der dich berufen hat, der lässt dich nicht los. Meine Seele ist stille geworden zu Gott. Im Psalm 132 heißt so schön, meine Seele ist ruhig und still geworden bei dir, o Gott, wie ein Kind bei seiner Mutter. Ich durfte ja lang im Remstal als Pfarrer und Dekan wirken. Und wir hatten einmal einen Bildhauerwettbewerb in Schorndorf und wurden nachher gefragt, ob die Kirchengemeinde nicht auch eine Statue aufkaufen will. Und da war von dem Künstler Professor Nuss eine Frauengestalt geschaffen, die ihr Kind bei sich birgt. Die steht jetzt, diese Statue, vor der Stadtkirche. Sie können höchstens das Köpfchen des Kindes ahnen unter dem Gewand der Mutter. Und als dann diese Statue aufgestellt war, hieß es, jetzt ist der Chefbuchhauer nur katholisch geworden, jetzt hat er sogar eine Marienfigur vor der Stadtfigur aufgestellt. Habe ich, damit die Leute klar sind, um was es geht, auch in Metall gegossen, dieses Wort anbringen lassen. Meine Seele ist ruhig und still geworden, o Gott, bei dir, wie ein Kind bei seiner Mutter. Geborgen. Das war nicht selbstverständlich, dass der David sagen konnte, meine Seele ist still, ich ergänze, geworden zu Gott, der mir hilft. Ursprünglich war das die Gewissheit des David gewesen, des Hirtenbübleins David. als der Bär und der Berglöwe kam und in seine Herde eingebrochen ist, und als er Stecken genommen hat und sie erschlagen hat, und als nachher der David vor dem Saul stand, hat er gesagt, der Gott, der mir geholfen hat gegen den Löwen und Bären, der wird mir auch gegen den Goliath helfen. Diesen Muskelprotz, gegen den niemand in Israel kämpfen wollte, sich niemand zum Zweikampf herausfordern ließ, bis der David, der seine Brüder besuchen wollte, in der Armee Israels, gesagt hat, lass dir den schwätzen, den heiligen Gott Israels schmähen. Ja, haben die gesagt, wer will schon mit dem kämpfen? Noch nicht mal der Saul, der eines Hauptes länger ist als alles Volk. Und dann geht der kleine David los. Und der mächtige Goliath höhnt. Bin ich denn ein Hund, dass du mit dem Stecken zu mir kommst? Mit dem Prügel kommst du zu mir? Und David hat geantwortet, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, aber ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Eine Viertelstunde später ist der Kampf entschieden durch den mächtigen Gott. Das war die Gewissheit des David gewesen. Der Gott, der mir geholfen hat gegen den Löwen und Bären, der hilft mir auch gegen den Goliath. Und dann war diese Gewissheit verflogen. Als er gejagt war, wenn Sie einmal lesen, 2. Samuel Berichte, Psalmen, man jagt mich wie ein Rebhuhn, was ist das für ein Bild, wenn die Jäger hinter einem Rebhuhn her sind, das nach links und rechts flüchtet und doch am Schluss geschnappt wird. Noch mehr, ich werde gejagt wie ein Floh. Wissen wir kaum mehr, wenn wir kaum mehr ungeziefert haben, wie es ist, aber unsere Soldaten im Zweiten Weltkrieg, wenn die Flöhe gejagt haben, irgendwo sitzt er, bis sie schließlich ihn hatten. So sagt der David, ich werde gejagt wie ein Floh. Wie ein toter Hund behandelt man mich. Alles Ausdrücke, die wir von David wissen. Da als er in der Wüste Sif war bei Horesha, von Saul gejagt, den werden wir noch kriegen. Da als der Jonathan kommen musste, um seine Seele zu stärken in Gott. Liebe Geschwister, unsere Glaubensgewissheit ist nicht wie ein sicherer Safe, den man nicht knacken kann. Ist eher wie ein Blecheimer, der schon verrostet ist, wo die Gefahr ist, dass hier und dort ein Loch aufbricht und alles davonläuft. Kann die kleinste Erschütterung kommen. Sorge um Enkel, um Kinder, ob unser Geld reicht, um die Gesundheit, ob ich den richtigen Arzt habe. Und dann kommen die Freunde, die sagen, du, es gibt einen guten Brennnesselsaft und ich kenne einen Heilpraktiker, der kann auch helfen. Und sie werden plötzlich gejagt von einem Arzt zum anderen, von einer Hoffnung zur anderen. Was nicht mehr heißt, meine Seele ist still zu Gott. Sogar der große Apostel Paulus berichtet, 2. Korinther 1, wir waren so verzagt, dass wir meinten, mit uns sei es aus, wir müssten sterben. Das geschah aber deshalb, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der vom Tod errettet. Es kann sein, dass wir in unserem Glauben erschüttert werden wie David, wie Saul, wie der Apostel Saulus, Paulus. Das geschah deshalb, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten und sagten, ich werde es schon schaffen, mein Glaube ist stark. Philipp Friedrich Hiller, der schwäbische Liederdichter, hat das große Lied gedichtet, wenn ich an mir selbst verzage. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man an sich selbst verzagt. Ich habe alles falsch gemacht. Meine Frömmigkeit ist bloß vordergründig. Zu mir redet gar kein Bibelwort mehr. Mir fällt nichts mehr ein, was mich trösten könnte. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht, dass ich es in dem Glauben wage, bis ich meinen Lauf, jetzt kommt wieder der Lauf von gestern, bis ich meinen Lauf vollbracht. Gottes Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, kämpfen, beten, dulden lehrte, ist mir nahe, wenn ich rufe, dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen, ist noch Gott, dieser Gott für mich. Meine Seele ist still geworden zu Gott. Es kann die Erschütterung auch über unseren eigenen, so sicher geglaubten Glauben ins Wanken kommen. Und dann soll es so weit kommen, Vers 9 im Psalm 62, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. David bezeugt es anderen Menschen, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist doch unsere Zuversicht. Unser schwäbischer Landesbischof Dr. Gerhard Mayer, der langjährige Leiter des Tübinger Studienhauses, des Albrecht-Bengel-Hauses, hat diesen Vers so ausgelegt, schüttet euer Herz vor ihm aus, gesagt, in unseren Apfelsaftflaschen, wenn es ein guter Apfelsaft ist, setzt sich unten der Satz ab. Da heißt vor Gebrauch schütteln. Aber wir dürfen, selbst wenn in unserem Herz die Empörung, die Zweifel an Gott sich unten abgesetzt haben, die Fragen, warum muss das so sein, vor ihm nicht bloß sagen, Herr Gott, ich glaube an dich, sondern wir dürfen, Herr Gott, mein Glaube ist erschüttert, ist gar nicht mehr sicher. Wir dürfen es bis zum Bodensatz vor Gott ausschütten. Auch unsere Ungewissheit. Hoffet auf ihn alles. Schüttet doch euer Herz vor ihm aus. Aber es wird Zeit, dass wir den ganzen Psalm einmal lesen. Ein Psalm Davids vorzusingen, laut zu singen, für Jedutun, den Sangmeister. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand, eine rissige Mauer. Wissen Sie, was eine hängende Wand ist? Bei unserer Mutter Maria in Metzingen, bevor sie ihr schönes Häuslein aufgegeben hat, war so eine Gartenmauer, Betonmauer. Und im Vorgarten mächtige Bäume und die Wurzeln der Bäume haben die Mauer immer mehr gedrückt, bis die Nachbarn gesagt haben, jetzt Frau Gutbrot, ist höchste Zeit, dass Sie die Mauer einreißen und neu aufbauen, denn sonst passiert noch was. Eines Tages fällt die ein, wenn gerade jemand vorbeiläuft. Eine hangende Wand, die ist ein kleiner Tritt, kleine Unruhe, da kippt sie. Tolles Bild vom David. Wie lange denkt ihr nach, als wäre eine hangende Wand? Nicht bloß der Wortklang, von der Inhalt erinnert mich dran, dass sogar unser Herr Jesus gesagt hat, wie ist mir so bange, die hangende Wand, ähnliche Worte, wie ist mir so bange, bis das Leiden vollendet ist. Wenn er zu seinen Jüngern sagt, wacht und betet mit mir, bitte. Und dann betet Jesus selber, Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von, der Herr Jesus kennt doch das Zittern und Zagen, auch vor dem körperlichen Leiden. Das ist nicht unnormal. Wir Christen müssen nicht immer sagen, Halleluja, es geht wunderbar. Sondern es kann sein wie eine, Herr, ich fall doch bald um, mein Glaube fällt in sich zusammen. Vers 5. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Sie können doch diesen Vers gar nicht lesen, ohne dass sie an die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus denken. Es ist eine vorgekerbte, vorangekündigte Leidensgeschichte. Ich denke immer, der Pilatus, der wollte doch den Jesus herausholen. Seine Frau hat gesagt, habe du nicht mit ihm zu schaffen, das ist ein Gerechter. Und der Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und sie schreien, kreuzig ihn, sonst bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Und wenn in Idea berichtet wird, dass mit Lügen die Christen in muslimischen Ländern der Steinigung überführt werden, dann sind sie in der Nachfolge des Herrn. Wer mir nachfolgen will, nehme das Kreuz auf sich. Sie denken nur, wie sie. Wir denken immer, wir müssen Schreie der Empörung tun und Frau Merkel muss protestieren bei den Regierungen. Nein, das ist der Weg der Leute Jesu. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, sie tun unendlich fromm, aber im Herzen fluchen sie. In den stillen, unter der Decke stattfindenden Kämpfen der Christenheit wird das wahr. Heute ist die große Gefahr in der Christenheit, dass der Hauptgesichtspunkt ist, wir müssen zusammenhalten. Auch Leute, die nicht richtig an Jesus glauben, Leute wie ein Superintendent in Bonn, der sagt, die Kreuzigung ist überhaupt nicht nötig gewesen, Gott hat keinen Wert drauf, wir müssen sie doch alle zusammenhalten. Zusammenhalt ist wichtig. Nein, die Wahrheit Jesu ist wichtig. Mit ihrem Mund segnen sie, tun sie fromm. Aber im Herzen sagen sie, weg mit denen, mit den engen, sturen, fundamentalistischen Evangelikalen, weg mit ihnen, ein Störenfriede. So aktuell ist der Psalm 62, das durchscheinend wird, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, nicht Menschen. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Schlimmer als körperliche Schwachheit ist, wenn uns die Ehre genommen wird. Ich habe es hier schon einmal gesagt. Ich habe es miterlebt, wie bei dem Evangelisten Wilhelm Busch, als er im Zweiten Weltkrieg 1941 noch einmal aktiviert wurde als Oberleutnant des Ersten Weltkriegs. Der stolz die Offiziersuniform getragen hat. Und nach 4 Wochen wurde er mit Schimpf und Schande aus der deutschen Armee ausgestoßen, weil man inzwischen entdeckt hatte, dass die geheime Staatspolizei ihn dreimal, viermal in Gelsenkirchen, Recklinghausen inhaftiert hatte. Wir wollen keinen Häftling als Offizier. Und schlimmer als alle Verfolgung, schlimmer als alle Gefängnisstrafen war für Wilhelm Busch, dass man ihm als Mann die Ehre nimmt als Offizier. Wenn man uns die Ehre nimmt. Was haben Sie denn David entehrt? Was haben Sie uns den Herrn Jesus, den König der Herrlichkeit, entehrt, bespien? Bei Gott ist meine Ehre, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und solange das bei Ihnen gilt, dass der ewige Gott über Ihnen sagt, meine Tochter, mein Sohn, freue mich auf dich, bis du heimkommst zu mir, dann soll uns das nicht kümmern, dass Menschen uns die Ehre nehmen. Bei Gott ist meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Dem David gehen gar nicht die Bilder aus, die Begriffe. Meine Zuversicht ist bei Gott. Und jetzt Vers 10. Alle Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nicht so viel ihrer sind. Einst hat doch das Wohlgefallen des Königs Saul auf dem David geruht, dieser großgewachsene, von Gott erwählte König. Verlasst euch nicht auf Menschen. Dann war die Stimmung umgeschlagen bei Saul. Und Herr David gejagt wie ein Floh, wie ein toten Hund. Verlasst euch nicht auf Menschen. Sie wiegen weniger als nicht so viel ihres. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Es war doch die Versuchung, als der Joab gesagt hat, dort in jener Höhle, als plötzlich der schlafende Saul vor ihnen lag, pfähle ihn mit deinem Speer. Jetzt hat ihn Gott in die Hand gegeben. Jetzt kannst du ihn erledigen, deinen Feind. Und dann hast du Ruhe. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Also manche Theologen sagen, diese Anweisungen von David oder ein Psalm Davids, das sei erst später hinzugefügt. Also ich finde immer, wenn ein Psalm überhaupt die Geschichte des David erzählt und damit eine Vorahnung dessen ist, was auf Jesus zukommt, dann hier. Das ist nicht bloß eine Seitenbemerkung, nebensächlich, sondern ganz zentral wichtig. Verlasst euch nicht Gewalt und setzt auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Jetzt könnte ich die Geschichte erzählen von dem Nabal, wie der David mit seinen Freunden, heute Nacht will ich den Nabal ermorden, der uns nichts gibt. Setzt nicht auf Raub eure Hoffnung, sondern nachher kommt die Frau des Nabal und gibt dem David die Speise für seine ganzen Leute. Jetzt kommt der Vers, der für uns gilt. Vers 11. B. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Das ist die Aufgabe meines Alters, bei manchen lieben Menschen als Generalbevollmächtigter ihre Dinge zu erledigen, weil sie selber nicht mehr die geistige Kraft dazu haben, geistig weggetreten sind. Es ist schon erschütternd, wenn Christenmenschen, die ein Leben lang Christen waren, wenn man mit einem Adventsvers anfängt, macht hoch die Tür, nicht mehr mitsingen, bei kaum einem Lied reagieren, bei einem Gebet, aber hellwach sind bei der Frage, reicht mein Geld noch? Der Herr Jesus hat das Geld als Mammon, als Götzen bezeichnet. Hängt euer Herz nicht daran. Und jetzt kommt das Schwierige, was viele Ausleger bis heute beschäftigt. Eines hat Gott geredet und ein Zweifaches habe ich gehört. Doppeltes habe ich, ich habe doppelte Auskunft bekommen. Was hat er denn gehört? Gott allein ist mächtig. Und das hat sich bei dem David aufgegliedert in einen doppelten Strang. Und mir ist erst, als ich den Römer 9 gelesen habe, der Apostel Paulus ist ja ein großer Kenner der Bibel, hat sich das aufgegliedert, da Gott seine Macht erweisen wollte, hat er die Gefäße des Zorns, die bestimmt sind zur Verlorenheit, nicht fallen gelassen. Da Gott seine Macht erweisen wollte, hat er sie getragen in göttlicher Geduld. Liebe Brüder und Schwestern, das ist für mich das Geheimnis der Bundesrepublik Deutschland und vieler Länder, die eigentlich längst atheistisch geworden sind. Da Gott Zorn hat trotzdem in großer Geduld getragen, hat uns nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg Chance gegeben, hat die Wiedervereinigung geschenkt. Gott hat getragen in göttlicher Geduld. Nicht, dass wir sagen, Gott hat die Liebe. Da Gott seine Macht erweisen wollte, hat er selbst die Gefäße, die zur Verdammnis bestimmt sind, getragen in Geduld, weil er nochmal warten will, ob nicht Menschen sich bekehren. Schlussvers, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Wenn Gott jetzt in Geduld trägt, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das Evangelium müsste eigentlich heißen, wie es Johannes 3 heißt, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben, weil uns der Sohn Gottes aus dem ewigen Zorn erlöst. Das eine. Das ist das eine, was der David gehört hat. Du bist mächtig, du vergiltst auch meinen Feinden. Römer 12, Ende, die Rache ist Gottes. Er will vergelten, nicht wir. Und du, Herr, bist gnädig. Der Jesus hat die eindrückliche Geschichte erzählt von dem Pharisäer und Zöllner. Ein Pharisäer, der vorbildlich war in seiner Frömmigkeit, in seinem Hergeben können, in seiner Dankbarkeit gegen Gott. Gott, ich danke dir, dass du mich bewahrt hast, geführt hast, dass du mich losgemacht hast vom Geld. Ich gebe den Zehnten von allem. Und daneben steht der Zöllner, in dessen Leben eigentlich alles falsch gelaufen ist, der bloß noch sagen konnte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sprach, der ging hinab, gerechtfertigt vor jenem, vor. Der ist weitergekommen. Es gibt nichts Größeres als, wenn es nicht bloß heißt, in dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz, sondern in deine Gnade hüll all meine Unvollkommenheit, meine Fehler ein, deine Gnade. Ich habe ein Doppeltes gehört, du mein Fels, mein Erbarmer. Meine Seele ist still geworden, auch über die Frage, was geschieht mit den Menschen, die mir so viel Böses wollen. Ich habe Doppeltes gehört. Du bist mächtig und du vergilst einem jeden. Jetzt ist noch nicht erkennbar, aber das kommt einmal. Aber ich habe auch gehört, du bist gnädig. Und jetzt möchte ich mich deiner Gnade anbefehlen. In deine Gnade hülle mein schwaches Herz, damit meine Seele stille wird zu Gott. Herr Jesus Christus, du hast uns deine Gnade groß gemacht, dass unser umgetriebenes Herz, das an so vielem hängt, das oft so bange ist, still werden kann bei dir. Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein. denn an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an, lass das auch in diesen Tagen geschehen, dass du bei uns ganz neu vor Anker gehst und dass wir dazu die Stille geschenkt bekommen. Amen.